Ihr Lieben, der Heilige Geist leitet die Kirche, natürlich auch durch seine Priester, Bischöfe und Päpste, aber am Ende ist es der Heilige Geist. Ich weiß nicht, ob Sie Gelegenheit hatten, in den Abschiedsbrief unseres Bischofs Gregor Maria zu schauen, der gestern um 12 veröffentlicht wurde, worin er natürlich spricht über das, was ihn die letzten Jahre beschäftigt hat und ermüdet hat. Die meisten Skandale sind Ihnen vor Augen, vielleicht der mit der katholischen Universität nicht mehr. Das war so der erste große Konflikt um die Leitung der katholischen Universität in Eichstätt, wo er sich schon aufreiben durfte. Der sehr unangenehme Finanzskandal, natürlich die Missbrauchskrise der Kirche bis hin zur Situation, dass wir bis heute eigentlich keine Weichen gestellt haben, wie die Kirche von Eichstätt damit umgeht, dass wir eine große Infrastruktur für eine viel größere Zahl von Gläubigen und Mitgliedern aufrechterhalten, obwohl wir nur noch die Hälfte oder in Zukunft ein Drittel oder noch weniger der Mitglieder haben. Kein Verein der Welt würde 20 Tennisplätze aufrechterhalten, wenn nur noch wenig Leute Tennis spielen. Da wird man halt einfach Tennisplätze weggeben. Das sind große Weichenstellungen, die ihn natürlich und vieles andere dazu ermüdet haben, selbstverständlich. Was mich sehr gefreut hat, war eine Art Eingeständnis auf dem zweiten Blatt seiner Erklärung, dass unsere Kirche in Deutschland organisatorisch scheinbar ziemlich gut aufgestellt ist, aber unsere Kernaufgabe machen wir seit Jahrzehnten nicht mehr. Wir sind apostolisch nicht mehr wirksam. Wir bespielen die 3% der Gesellschaft, die uns zukommen. Das ist gut und richtig und wichtig, aber wir haben 97% der Gesellschaft verloren und ändern da nicht viel dran. Wir kreisen um uns selbst, wir sind apostolisch ineffektiv. Und dieses Wort passt sehr gut auf das, was wir heute in Deutschland auch nochmal tun, den Heiligen Geist zu betrachten. Es passt sehr gut zur ersten Lesung, die Sie hörten aus der Apostelgeschichte. Da geht es nämlich um die Frage einer Wassertaufe und einer Geisttaufe. Paulus trifft in Ephesus auf Johannesjünger, die die Wassertaufe, also diese Taufe der Umkehr durch Johannes den Täufer empfangen haben, aber noch nicht die Taufe im Heiligen Geist. Deswegen mal meine Eröffnungsfrage: Bist du im Heiligen Geist getauft? Hast du den Heiligen Geist empfangen? Macht es einen Sinn zu unterscheiden heute in der katholischen Kirche zwischen Wassertaufe und Geisttaufe? Diese Frage kann man sich selbst beantworten, und zwar an den sogenannten Wirkungen des Heiligen Geistes, wie sie im Glaubensbekenntnis gesagt werden. Sie können es auswendig. Den dritten Teil des apostolischen Glaubensbekenntnisses, das wir in jedem Sonntagsgottesdienst sprechen. Sie sagen dort auswendig, in anderen Sprachen heißt das par cœur, vom Herzen her: Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Das sind die 3 Wirkungen des Heiligen Geistes an 5 Attributen erklärt. Der Heilige Geist eint, der Heilige Geist versöhnt und der Heilige Geist holt heim zu Gott. Die 3 Wirkungen. Und daran könnte man mal einen Check durchführen, ob ich selbst eine Geisttaufe habe. Die erste Wirkung: Einigkeit. Wie schaut's um die Einigkeit aus in deinem persönlichen Lebensumfeld, in deiner Ehe? Wie eins bist du mit deinem Ehepartner? Sie wissen selbst, je jünger Ehen sind, desto höher die Scheidungsquote. Eine Scheidungsquote von 50% ist etwas wenig aussagekräftig, weil es bedeutet, je jünger Menschen sind, desto höher ist die Scheidungswahrscheinlichkeit, je älter sie sind, desto geringer. Im Einzelfall ist natürlich eine Statistik nicht hilfreich. Viele Ehen schauen nicht gut aus. In vielen Familien gibt es große Konflikte, man spricht nicht miteinander, man geht sich aus dem Weg. In Kirchengemeinden schaut es nicht besser aus. In den Gremien, in den Arbeitskreisen, im Pfarrgemeinderat, in der Kirchenverwaltung. In der Kirche von Eichstätt schaut es nicht besser aus. Also ich finde den Umgangston der Kleriker hier untereinander nicht gut. Man spricht nicht miteinander, sondern allenfalls übereinander. Und der Prozentsatz des Übereinanderredens ist exponentiell höher als das Miteinanderreden. Das ist nicht gut. In unserer Nation, in den Miteinander der christlichen gespaltenen Kirchen und in der Weltgesellschaft. Der Heilige Geist eint. Wie viel Einigkeit passiert in meinem Leben? Was lasse ich zu? Habe ich diese Geisttaufe? Das ist das Erste, die erste Wirkung. Die zweite Wirkung des Heiligen Geistes, er versöhnt. Es wird Sie nicht wundern, ich mag Konflikte. Ich finde es total wichtig, dass Differenzen sichtbar werden und dass man sich dann austauschen kann über verschiedene Positionen, dass man das am besten mit offenem Visier direkt ins Gesicht tut. Und die Frage ist, bin ich in der Lage, aus Konflikten, die auftreten, zu wachsen? Steht am Ende eines Konflikts ein gewachsenes Vertrauen zu meinem Ehepartner? Steht eine größere Offenheit mit meinem Arbeitsteam? Vertiefen sich die Gräben, nimmt die Distanz zu oder gelingt mir Versöhnung? Und das ist nicht nur eine Frage für Ehepaare, es ist eine Frage überall, wo ich Gemeinschaft und Beziehung habe. Wachse ich durch Konflikte? Habe ich größeres Vertrauen, größere Liebe, größere Zuversicht, größere Hoffnung? Das ist nicht von mir, das tut der Heilige Geist. Und er tut es bis in den Beichtstuhl hinein. Die Absolutionsformel heißt, dass die Versöhnung durch den Heiligen Geist passiert. Hören Sie mal genau hin, wenn der Priester eine Absolutionsformel spricht, da kommt der Heilige Geist vor. Versöhnung. Die zweite Wirkung des Heiligen Geistes, der zweite Check, ob bei mir tatsächlich eine Geisttaufe stattgefunden hat. Und der dritte ist natürlich sehr weit von der Perspektive. Der Heilige Geist vermittelt mir das ewige Leben. Auch für mich war das, als ich es zum ersten Mal durchgedacht habe, sehr überraschend. Weil wir denken, ewiges Leben, ja, es macht Jesus oder Gott Vater oder alle zusammen. Nee, sie bekennen im Glaubensbekenntnis, der Heilige Geist hat diese Wirkung, das ewige Leben zu bewirken. Und mich dann auch wieder zusammenzusetzen, meine Seele und meinen Leib, die Auferstehung der Toten. Das ist die dritte Wirkung. Deswegen beten wir Katholiken auch immer für die Verstorbenen, auch in dieser heiligen Messe. Jetzt haben Sie drei Kriterien für einen Check, ob Sie im Heiligen Geist getauft wurden oder nicht, wie bei den Johannesjüngern. Ich muss Ihnen aber jetzt auch an dieser Stelle der Predigt sagen, diese Fragestellung ist irreführend. Sie ist sogar dogmatisch falsch. Denn jeder Katholik, jeder orthodoxe Christ bekommt nicht nur die Wassertaufe. Es ist ja in anderen Konfessionen viel schöner sichtbar, dass es um ein Sterben geht, wenn ich jemanden untertauche, um ein Neugeborenwerden, wenn er wieder auftaucht, nicht nur ein bisschen nass machen vom Scheitel. Nach der Wassertaufe ist jede und jeder von ihnen mit dem Chrisam gesalbt worden. Also getauft im Heiligen Geist, und das wird ja abgeschlossen noch in der Firmung. In der orthodoxen Kirche ist es noch schöner sichtbar, weil das kleine Kind, der Säugling, bekommt gleich alle drei Sakramente, die Taufe, die Firmung und die Erstkommunion in einem. Das Paket gehört so zusammen im orthodoxen Verständnis und gut ist. Wir sind also alle im Heiligen Geist getauft und das sollte sichtbar werden daran, dass Katholiken tatsächlich Einheit pflegen und zur Versöhnung in der Lage sind. Und zwar nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Was lerne ich daraus? Immer dann, wenn es Konflikte gibt, nicht weglaufen, sondern aushalten und den Heiligen Geist einladen. Komm herein, Heiliger Geist, in die Verschiedenartigkeit unserer Gemeinden und baue du eine Einheit, wie ich es nicht kann. Komm in meine Ehe, komm in meine Familie, baue du die Einheit, die ich nicht kann. Und genauso natürlich schenke du die Versöhnung, die ich selbst nicht bewirken kann. Immer dann, wenn mir was fehlt, wunderbar, laden Sie Gott ein und in diesen beiden Punkten den Heiligen Geist. Dann wird Friede sein. Das ist nämlich eine entscheidende Gabe auch. Friede im Herzen. Den wünsche ich Ihnen an unserem extra geschenkten zweiten Pfingsttag. Amen.